Folge 103, Fight Report Nummer 24. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Michael Riersch.
Hallo Silvana.
Hey, wie geht's?
Ich kann nicht klagen.
Ja?
Ich bin gesund, ich habe trainiert. Draußen scheint die Sonne. Ist gut, ist okay.
Perfektes Wetter.
Perfektes Wetter, um drin zu sitzen, einen Podcast aufzunehmen.
Oh ja.
Wie immer. Ein hartes Leben. Ganz, ganz hartes Leben.
Kein Wunder, dass wir immer noch weiß sind.
Aber weiß sein ist schön. Ich bin gerne weiß.
Ja. Ja.
Ich wäre aber auch gern schwarz. Also ich würde nicht gerne diskriminiert werden, aber die Farbe ist, also mal einfach wegen der Abwechslung.
Ja, und vor allem die Muskeln schauen cool aus.
Das ist der nächste Punkt. Die Bodybuilder schmieren sich alle dunkelbraun an, damit es besser ausschaut.
Es schaut wirklich gut aus.
Also ich bin ja Rassist aus Neid.
Ja?
Ich
ja.
behandle Schwarze einfach schlechter, weil ich neidisch bin, dass ihre Haut schön ist als meine.
Ja, und anscheinend haben sie ja an Muskeln mehr.
Ja, so. Jetzt trifft es schon. Jetzt bist du schon gefährlich am Abdriften, Silvana. Jetzt,
okay, dann starten wir ein bisschen mit
die Kopfform anderen. Ist anders und so. Gell? Und dann,
habe ich noch nie beobachtet. Du, der März war ein richtig geiles Monat. Bist du deppert? Ich habe das Gefühl gehabt, jedes Wochenende war irgendein Highlight von UFC-Kampfveranstaltungen. Boxveranstaltungen waren auch ein paar. Die Jungs aus dem Hero haben gekämpft. Gefühlt hat jeder gekämpft. Frühlingsgefühle im Kampfsport.
Ja, es war viel los.
Fühlt sich so an.
Return of the Goat.
Bist deppert. Haben wir lang gewartet. Du hast gesagt, du glaubst es erst, wenn es siegst.
Ich hab nicht gedacht, dass der Kollege wiederkommt.
Mhm.
Ich habe mir gedacht, er wird ganz gut kämpfen, aber...
Ja.
Aber er hat jetzt auch nicht mehr so, er hat schon ein bisschen so, er hat einfach ausgeschaut, wie alt er ist. Er ist fast so alt wie ich.
Ja.
Und da, man sieht es ja auch schon ein bisschen an. Schon ein bisschen Bauch, weil jetzt wo er Schwergewicht ist und schaut nicht mehr ganz so.
Er hat gesagt, er fühlt sich wohl auf dem Gewicht.
Ja, also ich kann auch ganz fein das Maul halten. Der ganz Mann ehrlich, hat richtig gut gekämpft.
Also ich glaube, er wird mir auch wohlfühlen auf dem Gewicht.
Ja.
Kein Weightcut. Kein Stress.
Okay. Willst du gleich über das reden, Silvana?
Na, wir starten mit einem Co-Main-Event, oder? Hätte ich gesagt. Oder hättest du vor dem Co-Main-Event noch gern etwas reingedruckt?
Naja, man muss über den Shavkat Rakhmonov muss man reden irgendwann, weil ich befürchte, von dem werden wir noch mehr sehen.
Ja.
Der ist ein Monster. Er hat halt einen komischen Namen, der kommt irgendwo aus Zentralasien,
ja.
Irgendwo aus den Bergen, aber der Mann kann wirklich kämpfen. Also ich glaube, der ist jetzt noch so ein bisschen ist auf der Main-Card, das heißt nicht jetzt unterm Radar, aber ich glaube, so ganz Mainstream ist er noch unterm Radar. Der ist jetzt 16-0. Richtig stark.
Ist Wahnsinn. Woher kommt er?
Ich möchte nicht lügen. Usbekistan, Kirgistan, Tadschikistan, ja. Eines von denen. Irgendwo aus Zentralasien, wo es Adler gibt und Ziegen und Pferde, sowas.
Müssen wir das nächste Mal aufpassen, wenn er wieder kämpft.
Ja, also, ist nicht mehr besonders geheim.
Ja.
Wer den noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Das ist sicher einer der zukünftigen Player in der Welterweight Division. Mhm.
Sonst noch Kampf gewesen? Der interessiert hat auf der Karte?
Ja, eigentlich die ganze Maincard. Der Bonikal ist auch spannend, weil es eben so ein Überringer ist, der jetzt ins MMA gewechselt hat.
Ja.
Ist noch man sieht, der ist sehr talentiert und sehr athletisch und ein sehr guter Ringer, aber ist noch ein bisschen raw. Also der wird noch ein paar Jahre brauchen, befürchte ich, bis er wirklich auf Home-Level performen kann, aber das Zeug hat er auf jeden Fall. Kampf war jetzt nicht schön. Er hat dem anderen noch ziemlich in die Nüsse geschlagen, bevor er Takedown gemacht hat. Also die Meinungen sind geteilt, was den Kollegen betrifft, aber
ja.
Bin gespannt. Ist auf jeden Fall wirklich ein sehr guter Ringer.
Okay.
Und der Gamrot hat auch gekämpft.
Ja, stimmt. Schon länger nicht mehr gesehen.
Der ist auch immer gut.
Mhm.
Also der ist auch ein starker Grappler, gutes Cardio,
ja.
Der kämpft.
Ja, du hast recht.
So, jetzt können wir endlich zu diesem unwichtigen Co-Main-Event kommen.
Ja, ich habe mir gedacht, du freist immer so, wenn wir über Frauenkämpfe reden. Jetzt hätten wir einen richtig geilen.
Über meine zukünftige Ehefrau Valentina Shevchenko reden wir immer gerne. Ja.
Wobei der Abend nicht ganz so cool war für sie. Aber Co-Main-Event Valentina Shevchenko gegen Alexa Grasso.
Mhm.
Hast du die Grasso davor irgendwie am Schirm gehabt?
Überhaupt nicht. Ich habe sie völlig unterschätzt. Ich habe mir klassisch wieder gedacht, die Valentina wird da wieder schön drüber fahren.
Ja, ich war mir so sicher.
Aber immer, man darf mich auch nicht wegen Predictions fragen, weil ich tippe echt.
Ja.
Also ich glaube, ich tippe wesentlich schlechter, als wenn ein Affe einfach blind auf das Papier tippt. Ist er besser als ich.
Ja, es war arg. Shevchenko, 34 und Grasso, 29, 15 und 3. Was ein Wahnsinn ist, weil Valentina hat irgendwie 27 Kämpfe und die Grasso ist da eigentlich ein bisschen unerfahren so gesehen. Und dann hat sie so einen Kampf gegen Valentina. und vor allem so eine Performance, weil das hat, glaube ich, echt jeden ziemlich überrascht, wie die da gekämpft hat, weil selbst in der ersten Runde hat sie ihr ordentlich gegeben und sie einige Male schön erwischt mit der linken.
Im Stehen am Boden, das war, ich meine, ich würde nicht sagen, dass es war schon ein Kampf auf Augenhöhe, aber die hat das klar gewonnen.
Ja.
Also die hat ja echt im Stehen, hat sich die überhaupt nichts gekackt.
Ja.
Und dann die Valentina hat dann die Takedowns gesucht und am Boden hat sie auch, die hat auch richtig gut mitgekämpft.
Aber für Valentina wäre es die 8. Titelverteidigung gewesen. Hast du das mitbekommen? Das ist in der UFC, das hat mir die Clara letztens im Gym erzählt, dass es in der UFC beim Champion-Gürtel gibt es Standeln, also wahrscheinlich Diamanten oder irgendwelche Steine, die eingraviert halt oder die drinnen sind im Gürtel.
Mhm.
Und wenn du den Titel verteidigst, wird dieser weiße Stern oder was auch immer, der wird rot. Da kommt dann so Rubinen rein.
Ja, aber irgendein Champion hat mal drüber geredet, dass er jetzt schon, den fünften
Stern hat. Genau. Ja. Und Valentina hätte nur noch eine Titelverteidigung gefehlt, dann hätte sie alle weißen Steine sozusagen zur Rubine gemacht. Und genau das ist dann halt leider nicht passiert.
Das ist hart.
Ja.
Das macht die Sache doppelt und dreifach hart.
Ja, richtig arg. Weil da gibt es ein Foto von ihr, von diesem Gürtel und du siehst genau, es ist nur noch einer weiß.
Jetzt hat sie 7 UFC-Gürtel und keiner davon ist mit den Rubinen.
Ich sehe halt, also die Rubine sind schon drinnen in die Gürtel. Jedes Mal neu. Aber sie hätte sozusagen alles voll machen können jetzt mit dieser Titelverteidigung.
Das ist hart.
Ja. Das sind so 7 oder 8 Rubine, die da reinkommen. Ja, völlig verrückt.
Aber sieht man wieder MMAs.
Ja.
Ist so, man kennt, kann irgendeiner daherkommen, man hat ihn noch nie gehört oder man hat ihren Namen noch nie gehört.
Ja.
Kennt die kaum, obwohl ich meine, die hat auch 18 Kämpfe und hat 15, 30, also die wird man schon kennen, aber da muss man wahrscheinlich sehr, sehr inside sein.
Und jeden Kampf wahrscheinlich
schon. Und jeden Kampf verfolgen, genau. Und dann kommt die einfach daher und wird Chili Champion.
Ja, und wie
war auch total so nett vorher, so ganz normale Person einfach. Nicht so,
ja,
so ganz... Auf der Straße siehst, denkst du, ja, okay, ist ganz hübsch, aber sonst denkst du nicht, dass die
irgendwie UFC-Champion werden.
Ja, ganz, aber kann kämpfen, die Kollegen.
Bist du deppert. Aber beide extrem sympathisch danach, kein großes Drama, gar nichts. Das war wirklich schön zu sehen. Und lustig war auch in der Ecke von Valentina eine Frau. Und du hast mir gerade davor gesagt, das ist die Schwester. Ich habe nicht einmal mitgekriegt, dass Valentina Shevchenko eine Schwester hat.
Ja, wie gesagt, ich kann mich jetzt wieder zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es ist immer die Antonina... Cornert immer die Valentina und umgekehrt, also die sind immer beieinander in der Ecke.
Das ist auch cool, oder? Wenn man so eine Schwester hat.
Ja, schon. Das eigentlich, also Brüderpaare gibt es ja einige im MMA.
Ja.
Und das ist das erste wirkliche Schwesternpaar, das uns so unterkommt. Ziemlich cool eigentlich.
Stimmt, ja.
Valentina dreht immer völlig durch, wenn sie in der Ecke von ihrer Schwester ist.
Wirklich?
Ja, das ist die einzigen Videos, wo sie nicht so ruhig und gelassen ist. Ja, muss man sich mal anschauen. Schaut, das ist mal ein gutes 100, gibt es auf Instagram, kannst googeln. Wenn Valentina im Corner von ihrer Schwester ist, da geht's voll ab.
Ist die Schwester einer UFC?
Na, die kämpft, die ist... Boah, ich möchte nicht lügen. Ich glaube, die ist für Bellator oder ist sie noch davor? Also die ist noch nicht so erfahren wie die.
Ja.
Aber ist auch gut. Also ist... Mäh. Mäh. Das ist ein Schaf, oder? Wie macht die Ziege?
Da...
Wie macht die Ziege?
Bäh, hat er klar gesagt. Ich klinge aber ja Schaf.
Ja, Ziege, Schaf, ich meine, es ist herzlich eingeladen, irgendwelche Tierärzte oder Landwirte, sich bei der Silvana zu melden und das richtige Geräusch.
Ich bin so schlecht bei Tiere. Du kannst jetzt wahrscheinlich einen Hasen nachmachen.
Ich kann eine Ziege von einem Schaf unterscheiden, aber...
Okay.
Okay.
Hey, was ich noch erwähnen wollte. Mexikanische Champs. Sama Moreno.
Warst du mexikanisch essen oder wie kommst du jetzt auf Mexiko?
Nein, weil Grasso aus Mexiko ist.
Ah, ist sie gar nicht Italienerin?
Ja, nein, ist Mexiko, ja. Ja, ich hab's gerade gesehen, ich immer gedacht, ich habe was aufgeschrieben, ja. Genau, Alexa Grasso ist jetzt 16-3 und die dritte undisputed UFC Flyweight Champion. First Female Mexican Champion.
Oh ja.
Jetzt haben sie gerade 3 Champs. In der UFC ist nicht schlecht, ha? Mexiko?
Ja, die kämpfen auch gern.
Ja,
da gibt es viel Boxen, da gibt es viel MMA offensichtlich.
Traum, ja. Wobei, ist kein Traum, wenn du dein ganzes Leben lang kämpfen musst für alles dort.
Ja, ich glaube, man darf jetzt auch nicht nur Narcos schauen und glauben, Mexiko ist immer so. Ich glaube, da gibt es Das ist schon
fühlt sich schon sehr authentisch
ein
an.
Ein solides, mindestens zweite Weltland. Also das ist schon industrialisiert und so. Also da, ja. Es ist schon zivilisiert.
Ja.
Es ist nicht so, dass die Leute dort auf der, am Feld leben und in der Wiese ringen.
Ja, wer weiß. Canelo hat es so gemacht.
Ist Canelo schaut für mich ein bisschen so aus, vielleicht täusche ich mich auch wieder hier sehr, aber er schaut so aus, als wäre er eigentlich ganz okay aufgewachsen, Canelo.
Ich glaube, der hat 6 Geschwister, anscheinend ständige Fetzereien. Nach der Schule auf der Straße Fetzereien
ja,
und der hat auf einer Ranch arbeiten müssen.
Ah, ja.
Ziemlich lange, nebenbei, neben Schule und allem, als Kind.
Okay.
Dürfte auch nicht so geil gewesen sein, aber ich glaube, wenn du es gewohnt bist, bringst du vielleicht auch viel für später.
Ja, ich glaube, wenn du aufwächst mit so harter Arbeit, das ist schon...
Ja, da ist das Training auch nicht mehr so schlimm wahrscheinlich.
So wie in Gano in der
Sandmine. Oh, ja, voll ein bisschen schöpfen.
Ich meine, deswegen Kinderarbeit wird bei uns so als so negativ gesehen.
Ja.
Aber man sieht, das hat auch echt positive Auswirkungen. Naja, schau, wir reden gerade vom ehemaligen Heavyweight-Champion, ja. MMA jetzt hier Boxer. Ich habe als Kind, weiß ich nicht, mit Plastilin und Lego gespielt.
Ich habe arbeiten müssen.
Und siehst du, wo ich jetzt bin? Ne? Also es ist,
siehst du den Unterschied, oder?
Champion.
Zwischen uns.
Ja,
Holzarbeiten im Wald.
Also ja, Leute, wenn ihr das hört und ihr wollt, dass eure Kinder richtig gute Kämpfer werden, einfach mal Hackeln schicken.
Ja. Okay, Valentina will ein Rematch. Das haben sie schon geklärt. Super nett, sympathisch gewesen alle. Direkt gleich danach gratuliert, gesagt, sie waren einfach schlechter. Passt. Kein Problem. Neuer Champion. Ist cool, wenn man das so abhacken kann, so schnell, wie Valentina. Das macht wahrscheinlich auch die Erfahrung, oder?
Ja, ich glaube, es ist eine Persönlichkeitsfrage.
Mhm.
Ich glaube, es geht jeder anders damit um.
Ja.
Also, ich habe auch, wenn es eine wirklich schlimme Niederlage, die darf sie nicht verdrängen. Ich habe auch die Dolatov-Sache zum Beispiel einfach gleich gehen lassen. Da habe ich 2 Stunden war ich aus dem Häuschen und dann habe ich gesagt, okay, entweder ich hänge mich jetzt auf oder es ist einfach passiert und du lebst weiter.
Ja. Scheiße.
Also naja, es ist...
Wie war es jetzt für die, Arm wieder mal da zu sehen, in deinem Gym?
Da war ich nicht da.
Ah, okay, ich bin nicht gesehen.
Da war ich nicht da, da war ich gerade, wo war ich da? Da war ich in Ägypten.
Ah, absichtlich.
Aber ich habe ihn auf Sparta gesehen.
Okay. Also
es gibt ja das...
Ja.
Nein, ich glaube, wir werden nicht heiraten oder wir werden nicht zusammen auf Urlaub fahren. Aber ich hasse den Jungen ja nicht.
Ja, kann man also, nichts machen.
Vielleicht schlagen wir uns irgendwann noch, aber...
Also. Wer weiß. Wurscht, du hast schon solche coolen Ziegengeräusche versucht zu machen davor.
Ja.
Start mal mit Jones. Ist für mich alles das Gleiche.
Scheiße, wir könnten so die 5-Jährige von drüben holen, die machen so bessere Ziegengeräusche.
Stimmt. Die kann das sicher besser. Hey, John Jones, 26, 1-1. Gegen Cyril Gane. Sorry, Cyril Gane.
Wir haben beschlossen, Silvana, wir sagen einfach mit vollem Selbstbewusstsein die Namen so, wie wir Bock haben.
Genau, passt. Sagen wir es Gane. Das heißt Gane.
Heißt Gane, heißt einfach Cyril Gane.
Cyril Gane, 11-1. Alter Schwede. Für Jones, der hat third most finishes in UFC Light Heavyweight History mit 10. Ja, nicht schlecht, ha? Dann 3 Jahre nicht gekämpft.
Andere Gewichtsklasse.
Das, ja.
Ich habe nicht gedacht, dass der nochmal kämpft, der Kollege. Muss ich ehrlich sagen. Wieder, also ich täusche mich ja oft und ich gebe es einfach zu. Alle haben gesagt, der kommt sicher wieder gegen Stipe oder Dings. Ich habe gedacht, der wird einfach jetzt. Der lebt das gute Leben, der isst viel Essen, hebt Gewichte, schlägt seine Frau. Also was man halt so macht, wenn man das Schild und das schön hat, und dann reitet er in den Sonnenuntergang.
Ja.
Aber, ja.
Ja, und was verrückt ist eigentlich, weil. Was und immer wieder hört man so, ja, das Game verändert sich so schnell. In 3 Jahren verändert sich MMA und UFC komplett eigentlich. Ich weiß nicht, wie man da immer dabei bleiben kann. So.
Verändert sich, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, früher waren die Sprünge schon größer.
Mhm.
Jetzt, je reifer der Sport ist, werden die Sprünge, es entwickelt sich
weniger
schon weiter,
schnell.
Auch mit Regelwerk und so, aber das Rad wird nicht neu erfunden. Und Jones ist halt auch das Talent einer Generation.
Ja.
Der hat mit wenig Training damals, hat er schon alle wirklich blöd ausschauen lassen. Und selbst jetzt ist er nicht mehr so übermächtig wie früher. Man sieht einfach schon, also der hat einfach eine wirkliche Qualität.
Ja,
der die Athletik, das Mindset, die beim Kämpfen, der findet die Schwäche vom Gegner und nutzt das gnadenlos aus.
Ja.
Das ist wirklich, ich glaube, es ist ein guter Mensch, aber in seinem Fall funktioniert es wirklich gut fürs Kämpfen.
Mhm.
Also der hat, ja, ich glaube, der macht das fast instinktiv. Der erkennt einfach, wo jemand schwach ist und trifft ihn genau dort.
Ja.
Und in dem Fall hat man wieder gesehen, wer nicht dringen kann, der kann nicht leben.
Mit ihm sowieso nicht.
Nein, ja. Aber einem gewissen Level, wenn man so eine offensichtliche Schwäche hat, wird die ausgenutzt.
Ja.
Dann zack, easy takedown.
Aber wie schnell, das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, wie viel mal da manche für Tickets gezahlt haben, aber...
Ja, zwei Minuten waren es insgesamt. Gefühlt war es kürzer, aber...
Es hat sich angefühlt wie 40 maximal
Sekunden. Ja, Cyril hat auch... Hat für mich ein bisschen zaghaft gewirkt am Anfang. Aber gut, ich meine, er kämpft gegen John Jones, das ist...
Besteppert, ja.
Weißt du auch nie, was auf dich zukommt. Aber vielleicht war es nicht Cyrils bester Tag.
Ja.
Aber der Jones ist da einfach drüber gefahren.
Und wie... Vor allem damals noch, was noch, dieser Dominic Reyes-Kampf, wo ich der Meinung war, Reyes hat gewonnen.
Nicht nur du.
Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, 3 Jahre nicht im Käfig, so etwas, und dann kommt er da und finisht einfach Cyril Gane.
So. Man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt halt nicht so viele gute Heavyweights.
Ja.
Und der Cyril ist ein sehr athletischer, großer Mann, da gibt es einfach nicht viele. Also es sind nur ein paar Prozent der Bevölkerung sind überhaupt so groß, und von den paar Prozent musst du dann noch die Athletischen, die kämpfen wollen, herausnehmen. Deswegen, die Schwäche draußen mit den Zähnen knirschen, aber Heavyweights sind einfach nicht so gut wie Light Heavyweights, üblicherweise. Und Light Heavyweights sind nicht so gut wie Middleweights, und so geht's runter. Ja. Also die leichteren sind immer einfach technisch besser und versierter. Und du kommst im Heavyweight, kommst du noch anscheinend durch, mit dem du einfach gar nicht ringen kannst. Das kannst du in anderen Gewichtsklassen eigentlich nicht erlauben, dass du irgendwo so eine gravierende Schwäche hast. Also bei den Bantamweights zum Beispiel, wenn einer einfach nicht striken oder nicht ringen könnte, der wird nie auch nur die UFC riechen aus der Ferne. Und man hat schon gesehen, warum? Also ja, John Jones ist ein guter Ringer, es ist nicht so, dass er irgendeiner ist, der ab und zu mal gerungen hat und den dann so runter macht, aber das war das ist blöd für den Cyril, weil der kann jetzt auch kein überzeugendes Argument liefern, dass sie den Kampf noch einmal geben.
Na, das ist definitiv
nicht. Der muss mal 5 Jahre wirklich jeden Tag ringen gehen, und dann kann er sich da wieder reinstellen mit John Jones.
Und für Jones steht eh schon Stipe Miocic fest.
Ja, auch ein wirklich guter Kampf.
Das wird cool, aber er hat nicht so happy ausgeschaut, wie er gehört hat, dass er gegen ihn kämpfen soll.
Naja, Stipe ist auch kein leichter Gegner.
Ja, also Stipe war nicht so happy, wie es gesehen hat.
Ich hätte auch keine Lust, gegen John Jones zu kämpfen. Aber
Stipe hat niemals.
Vor allem, Stipe ist auch schon zwischen 40.
Stimmt, ja.
Hast schon 3-mal mit DC gekämpft, jetzt musst du den Langen auch noch nehmen.
Oh mein Gott. Wobei, Jones ist auch 35.
Ja.
Völlig verrückt eigentlich, 2011 jüngster Champion der UFC waren. So lang da drinnen zu sein.
Jetzt 12 Jahre später noch einmal
im
zweiten Titel.
Wahnsinn.
Ja, sag ich, das ist wirklich das. Ich war nie ein großer Jones-Fan, einfach. Weil früher hat er noch dieses gute Image versucht aufrechtzuerhalten, da habe ich mir immer gedacht, der ist ein übler Heuchler.
Ja.
Und auch später, aber als Kämpfer muss man ihm neidlos zugestehen, ist er wirklich das Talent einer Generation.
Ja, hast recht.
Also, kann den Stil mögen oder nicht, man kann ihn als Person mögen oder nicht, aber.
Als Kämpfer.
Der sticht heraus.
Ja.
Der sticht daraus.
Definitiv. Was mir auf den Abend aufgefallen ist, ist Mark Goddard. Der hat vor Kampfbeginn etwas gesagt, das ich noch nie gehört habe von einem Ref. Also wahrscheinlich Touch Gloves und alles. Und dann hat er gesagt, God bless. Hast du das jemals gehört von einem Ref?
Nicht bewusst, aber mir ist es da auch nicht aufgefallen.
Mir ist es da aufgefallen, weil man gedacht hat, vielleicht hat das für John Jones gesagt, weil der ja sehr religiös ist. Aber ich habe es noch nie davor irgendwo gehört.
Na, muss ich darauf achten, ist mir noch nicht aufgefallen.
Ja, müssen wir mal schauen, ob das nur Zufall war oder ob er wirklich so vielleicht ein John Jones-Fan nebenbei ist.
Ja. Ich glaube, viele Menschen sind keine John Jones-Fans. Aber,
ja, aber MMA-Fans nur, weil er menschlich sind üblicherweise halt.
verzeihen einem sehr viel. Also,
stimmt.
Verdammt gut kämpft. Ist er, kann man auch so sehen, man kann den Künstler von seinem Werk auch getrennt betrachten.
Ja.
Und sein Werk steht schon für sich. Aber ich meine, er hat schon einige richtig dicke Dinger geliefert, der Kollege. Erst macht er auf religiösen, auf super gute Menschenform. Dann kommt der ganze Scheiß hinten heraus, was er alles so macht.
Ja.
Nein, das ist ja von, gut, ich meine, so ein bisschen Doping ist ja ein Kavaliersdelikt, aber dann so schwangere Frauen anfahren, Fahrer auf Luft begeben, zurücklaufen, aber die Drogen noch aus dem Auto holen. Nein, das ist schon Hardcore. Das ist schon richtiger Psychopathenschild.
Alles gestört,
ja. Ja, okay, Autounfall haben es passiert. Kann passieren, ja. Fahrer auf Luft begeben, nicht, wirklich nicht gut, aber ist auch nicht der Einzige, dem es passiert ist. Aber dann zurücklaufen, der Alten keinen Krankenwagen rufen, einfach nur zurücklaufen, dein Weed aus dem Handschuhfach zu holen. Das ist schon echt ein Level von. Ja, das ist schon echt ein Level von Fick auf die anderen. Das ist ziemlich. Das ist schon ziemlich offensichtlich.
Ja. John Jones.
Ja, und dann, also ja, wie gesagt, davon diese ganze Schrotflinten-Frauschlagen-Sache nochmal.
Haben wir leider recht oft gehabt in letzter Zeit in der UFC.
Aber er ist trotzdem der GOAT. Oder zumindest. Ich meine, für mich ist GSP in dieser unnötigen GOAT-Diskussion immer noch vorn, aber wenn er jetzt noch weitermacht, der John, dann
Wird schwer.
Wird ganz schwierig, ihm das abzusprechen.
Ja. Ja, du hast recht. Und hast du gewusst, dass eigentlich seine Familie extrem erfolgreich ist? Seine zwei Brüder, dieser Arthur und der Chandler, die sind beide Super Bowl Champion.
Die sind beide in der NFL. Ja. Voll, die sind eine richtige Athletenfamilie.
Richtig cool. Muss geil sein, wenn du solche Brüder hast, mit denen du die so messen kannst und die alle in Sinnen Sport so erfolgreich sind.
Da muss es abgegangen sein, früher im
ja,
Kinderzimmer am Schulhof.
Ja. Bist deppert. Kein Wunder. Ich glaube, da machst du das Mama wahrscheinlich einfach die Tür zu, oder?
Ja, aber bei der Mama muss ja auch groß und stark sein, ne? Wenn ich so eine also, ja. Vielleicht ist die Mama die stärkste der Familie.
Oh Gott.
Vater Wahnsinn. Ist so ganz klein und zierlich und die Mutter ist riesig und stark.
Ja. Aber es ist ganz cool. Jones hat danach zu Stipe Miocic gesagt, you are the greatest heavyweight of all time. I want you really bad.
Ja, wenn man es aus dem Kontext reißt, klingt es auch ein bisschen komisch, aber...
Ja, ja, das hat wirklich komisch geklungen, wie er es gesagt hat, so richtig sexy. Schon, ja, so. Ich habe gedacht, wow, okay.
Ja, na, ich glaube auch, dass es zumindest unabsichtlich ein Diss an DC war.
Ja.
Weil DC auch Light Heavyweight und Heavyweight ja, Champion stimmt. und Stipe hat DC 2-1 geschlagen, also...
Ja.
Ich glaube, das ist zumindest unbewusst hat er DC da nochmal eine mitgegeben.
Ja, stimmt. Ich habe es so lustig gefunden. Das war irgendwann in der Früh. Und stimmt, ich habe jetzt eh auf meinem Zettel stehen, 2,5 Minuten hat es gedauert, der Kampf. War eigentlich voll dein Kampf, weil so viel Grappling halt war davor. Und ich habe mir so einen Kübel Matcha-Latte gemacht für den Kampf. Und wie ich fertig war mit dem Matcha, war der Kampf schon vorbei. Da habe ich nicht einmal einen Schluck getrunken gehabt.
Das sind die echten Enttäuschungen im Leben.
Gell? Wenn du warst und du hast eine geile Sendung vor dir und Matcha steht schon fast bereit und dann ist der Abend schon wieder vorbei.
Kennt jeder.
Schlimm. Okay. Das heißt Juli, John Jones, Miocic.
In deiner Penthouse-Wohnung im 7. Bezirk.
6. okay.
Sorry. Ich wollte deine Adresse nicht wirklich spoilern.
Du spoilerst jedes Mal. Neben der Zieglergasse, dort beim Mackie. Weshalb ich ständig bei mir ist.
Okay, wie viele Stalker hast du so vom Podcast?
Ich weiß nicht. Einmal ist einer vorbeigegangen, das war ein bisschen krass. Eva an meiner Haustür, zufälligerweise. Und der hat gesagt, hey, ich kenne die. Und ich habe zuerst nicht gehört, weil ich mir gedacht, okay, irgendjemand quatscht mir an, will sicher Geld. Bin weitergegangen. Und er so, hey, ich kenne die. Und ich so umgedreht und so, ja, du bist doch die Influencerin. Und ich so, what the fuck? Und ich so, na. Und so, doch, das ist ein Podcast. Und ich so, ah ja, doch, doch, ja, Podcast. Ja, der ist urcool, er wohnt da in der Nähe, geht da irgendwo ins Grappling und hört sich den Podcast an. Hat mich urgefreut.
Schau, so behandelst du die Fans, Silvana.
Gell, schrecklich. Ich bin ein schlechter Mensch.
Leute, wenn ihr die Silvana seht, ja.
Bitte sprecht's mir nicht an.
Oh ja, wirklich. Damit sie einfach lernt, dass dieses Verhalten nicht okay ist. Okay. Sprecht sie an, seid wirklich beharrlich. Also geht's nicht so weit zu stalken.
Ja, ist ein bisschen
wenn sie so, aber wenn sie euch so abwinkt, dann bleibt's beharrlich.
Ja.
Sie ist eine nette. Harte Schale, weicher Kern.
Ja, eigentlich schon, aber auf der Straße. Ignoriere jeden.
Ich bin auch immer so naiv, ich denke mir, ah, vielleicht will der nur wissen, wo der Weg ist, aber den Weg will er eh immer noch Geld von
mir. Ignoriere die Menschen. Jeder, der mir anspricht und den ich nicht sofort kenne, denke ich mir immer so, nein, sicher nicht.
Aber Fans des Podcasts können so also schon was geben eigentlich.
Ja.
Zumindest ein Foto mit dir oder so, Silvana.
Wollte dann nicht. Also, ich habe so fertig ausgeschaut wieder mal, was die in meiner Freizeit schon immer aus wie ein Sandler.
Man sagt ja oft, man soll seine Helden nicht treffen, weil das ja. Ist die Enttäuschung vorprogrammiert.
Große Enttäuschung.
Vielleicht klingt deine Stimme einfach viel besser im...
Im Podcast, gell?
Also im echten Leben.
Es kann auch sein. Es wird wahrscheinlich Ohrenkrebs. Na gut.
Apropos Ohrenkrebs.
Ja. Worauf willst du hinaus?
Gar nichts, das war eine sinnvolle Überleitung.
Was ich auch geil gefunden habe. Megan Olivia hat danach Stipe Miocic sofort interviewt und gesagt, hey, wie schaut's aus? John Jones. Und er so, ja... Er wird sofort trainieren gehen. Der ist wahrscheinlich noch am selben Abend ins Gym. Ich glaube, und seitdem nicht mehr raus.
Er hat schon auf die Waage gestellt, dann hat er kurz geweint und dann...
Die Brillen runtergeben, 10 Gramm weniger.
Das Diebe schaut auch, wenn man einfach so normal angezogen
sieht. Er schaut so lieb aus.
Ja, aber eben wie so ein Feuerwehrmann, wie halt auch ist. Er könnte einfach so ein Vater von irgendwem.
Ja. Ja, Jones hat eh gesagt, er soll seinen Job bis einmal für die nächsten Monate an den Nagel hängen. Weil er wird jede Sekunde im Gym brauchen.
Aber auch so wie John jetzt ausschaut, wenn du die einfach normal anziehst, dann setzt er sich an so einen Tisch im Wirtshaus, wird sich keiner denken, dass es so
ja.
Drei super Badass-Fighter sind, du würdest denken, so, ja, okay, die sind einfach so, weiß ich nicht, die waren gearbeitet und sind jetzt gemeinsam, gehen sie noch schnell was trinken oder was essen nach der Arbeit.
Es schaut so anders aus. Wirklich jeder mit der Brille schaut so anders aus.
Es schaut schlau aus.
Ja, voll, gell? Ja.
Ich habe mir schon oft überlegt, einfach so, also ich sehe gut, aber einfach so eine Brille aufzusetzen.
Habe ich auch in der Arbeit, damit ich gescheiter wirke.
Funktioniert es? Also behandle ich die Leute besser?
Ich habe schon das Gefühl. Aber es ist die Sportreaktionen schwierig. Aber hey, Justin Gaethje, hast du den mal gesehen mit Brille?
Ja, voll. Voll. Wirkt aber sobald er zu reden anfängt, ist die Illusion ist bei ihm
vorbei,
auch
wieder.
Ist die Illusion.
Du hast recht.
Sorry, du hast Justin. Recht. Sorry, Justin, wenn du den Podcast wieder hörst. Ist nur Spaß, gell? Haha.
Ich würde dich gerne interviewen.
Komm ins Sparring.
Ich hätte kein Problem, wenn du da sitzen würdest. Mit deiner Brille.
So, okay. So schnell so ausgetauscht.
Okay, hey. Wir haben noch eine UFC Fight Card Cup in Vegas, bevor wir eine fette UFC 286 uns anschauen. Fight Night, Petra Jan gegen Merab Dvalishvili. Das ist schon 5 Runden. Ich habe den Kampf nicht ganz angeschaut. Hast du den Kampf gesehen?
Ich habe ihn auch recht nicht ganz gesehen.
Ja.
Aber weite Teile davon. Es war ein guter Kampf, aber es hätten 3 Runden auch gereicht, was in die 5, also aus meiner Sicht 5 Runden dasselbe. Tue ich den beiden jetzt unrecht, ja? Also es war, der Dvalishvili ist eine echte Maschine. Der kämpft einfach wirklich wie ein Verrückter. Muss super unangenehm sein, gegen ihn zu kämpfen. Man hat es bei Aldo schon gesehen, der ringt und schlägt und ringt und hört einfach nicht auf. Ich glaube, der hat wie viel? 48 Takedown-Attempts gehabt.
Genau, ja.
Viele natürlich nicht bekommen, aber hört einfach nicht auf.
Ja.
Und hat richtig auch. Jan ist ja auch jemand, der gerade am Anfang gerne mal den Output ein bisschen niedriger hält.
Mhm.
Und das war natürlich blöd.
Ja, voll fair schon.
Beim Merab, weil der hat einfach angefangen und nicht mehr aufgehört. Gefühlt wird er sogar einfach immer noch schneller und noch wilder gegen nach hinten raus. Und deswegen, also wenn man sich 2 Runden von dem Kampf anschaut, braucht man die anderen 3 nicht mehr ganz.
Mhm.
Weil es wiederholt sich dann,
dann
einfach. Aber der Dvalishvili, der ist irgendwie gefühlt, gibt es den erst seit gestern. Also mir ist der erst aufgefallen gegen Aldo. Ich meine, die beiden waren in unglaublicher Form für den Kampf.
So haben wir Videos gesehen,
es gibt keine fetten Bantamweights, die nicht in Shape sind. Die beiden haben wirklich ausgeschaut, also Wahnsinn.
Super gerippt.
Richtig, richtig in Topform. Und haben auch einfach 5 Runden super auf super Pace gekämpft und haben sich nichts geschenkt. Aber wie gesagt, für 5 Runden aufmerksam schauen ist es für mich ein bisschen zu. Ja, man weiß dann irgendwie schon, was passiert.
Ja.
Also es zeichnet sich dann ab.
Das ist eigentlich arg, weil ich habe immer gedacht, dass die Cardio eigentlich gar nicht so schlecht ist vom Jan. Aber dass man da dann das sieht, dass selbst er sich da dann schwer getan hat.
Ich glaube, es ist schwierig, weil ich glaube, Jans Cardio lebt auch davon, dass er bestimmt, wie viel passiert und wann es passiert. Und das konnte er halt in dem Fall einfach nicht machen.
Ja.
Also der Georgier, der ist einfach wirklich, der fängt an zu arbeiten und dann
ist vorbei.
Hört einfach erst auf, wenn sie ihn zwingen, dass er aufhört.
Was machen wir jetzt mit Jan? Ich bin so ein großer Fan von ihm und irgendwie die letzten 4 Kämpfe waren die alle Decision. Hat er alle. Ich meine, der hast davor schon gesagt, zu Recht. Aber die anderen 3 leider nicht. Ist das nicht auch schon für die UFC manchmal schon so ein Grund, ne, scheiß drauf, lass man gehen?
Nein, ich glaube, wir sind selbst, wenn jetzt die Ergebnisse nicht unbedingt gepasst haben, glaube ich nicht, dass Piotr Jan ein Kämpfer ist, der Angst haben muss, dass er gecuttet wird. Also das, man darf niemals nie sagen bei der UFC, aber das halte ich doch für unwahrscheinlich, weil also der ist schon eindeutig auf dem Level. Und ich glaube, es ist weniger ein Fall davon, dass er schlechter geworden ist. Es war, jetzt rückblickend betrachtet, für ihn einfach dadurch, dass er eben den Output, er dreht erst später auf. Vielleicht auch, weil er sich einteilt, weil er diese Explosivität eben nicht über die volle Distanz halten kann.
Ja.
Und wenn er dagegen jemanden kämpft, der einfach die ganze Zeit anschiebt und andrückt, ist natürlich auch auf Punkte nicht mehr zu gewinnen irgendwann.
Ja, das
weil wenn das Volumen vom anderen so hoch ist, dann muss er sich entscheiden, entweder er nimmt das hin, dass er auf die Punkte verliert oder er versucht, das Tempo mitzugehen. Und das kann er aber dann einfach über 5 Runden nicht. Ja, also der Merab ist ein Problem.
Ich weiß nicht, wie man mit dem
genau zurechtkommt. Ich glaube, es ist weniger ein Fall von Jan war schlecht oder Jan ist nicht mehr gut. Ich glaube, es ist eher ein Fall, dass der andere stark war.
Ja.
Und ich meine, gut, das O'Malley-Kampf hat er verloren, die Decision, aber die war bestenfalls fragwürdig.
Das war sowas von fragwürdig.
Und ich meine, der zweite Aldo-Kampf, finde ich, hat Aldo gewonnen, aber es war jetzt auch keine Gmade Wiesen. Und den hat er davor eindeutig gewonnen, der Jan, und dann noch die Qualifikation verloren. Also
schwierig, gell?
Ja. Würde ich jetzt nicht sagen, dass der Angst um seinen Job haben muss.
Ja, ich habe Angst um ihn. Weil ich schaue ihn so gern an und ich finde ihn so cool. Cooler Kämpfer, aber wenn du das halt siehst, allein von der Statistik her.
Ja, nein, also wenn man jetzt rein aufs Papier schaut, ist es nicht günstig für ihn, aber wenn man die Kämpfe auch bedenkt. Also
ja, ich meine, wenn man bedenkt, dass UFC zum Beispiel schon Colby Covington damals releasen wollte, obwohl er eigentlich sehr, sehr gut war, als gewonnen hat, einfach nur, weil er nicht mehr so spannend war, weiß man nie, was kommt.
Ja, aber Giannis Striker,
ja,
das ist immer ein bisschen, also das ist, langweilig war keiner von den Kämpfen vom Jan, würde ich sagen. Janet, ja. Also das ist nicht so, dass er in einem Fadenkampf war. Also ja, würde mich sehr, aber wie du weißt, ich täusche mich oft. Wenn ich mir sicher bin, es kann nicht passieren, passiert es fast sicher.
Ja.
Aber
weh, du enttäuschst mich. Nein, halt, kann ich beruhigt schlafen die Nacht, aber.
Ich glaube, wenn er will, hat er den Job noch.
Ja, ich hoffe. Ja.
Natürlich, zum Titel muss er sich jetzt wieder langsam ein bisschen mühsamer zurückkämpfen. Aber es gibt halt einfach wirklich, bei Bantamweight ist die Tiefe einfach sehr groß.
Ja.
Da sind die Top 20, sind alles Killer. Nicht wie in anderen Gewichtsklassen, dass du vielleicht 5 richtig gute hast und dann noch 10, die okay sind, sondern da hast du wirklich einfach 20 Kilo und steht der Nächste auch schon in der Reihe.
Ja. Schauen wir mal. Hey, wo hast du UFC 286 angeschaut?
Ich habe es am nächsten Tag in der Früh zu Hause angeschaut.
Wirklich?
Ja. Auf einem illegalen Stream, weil auf meinem Fight Pass hätte ich noch warten müssen, bis es...
Na, echt?
Ja, und ich weiß, das ist uns gespoilt. Ja. Und ich muss das dann einfach, dann muss ich Internet-Blackout machen und dann muss ich am nächsten Tag in der Früh, schnappe ich meine Frau und wir schauen uns das an. Weil sie ist die beste Streamfinderin.
Cool.
Sie ist eine kleine Internet-Detektivin.
Kennt sie alle illegalen Streams?
Illegal ist jetzt ein Wort, das ich nicht in den Mund genommen hätte, aber...
okay, sorry. Der Podcast heißt unschlagbar ehrlich. Ja, also,
nicht bezahlte Podcasts, die eventuell von der UFC nicht erwünscht sind.
Naja, ich habe es legal angeschaut und ich fand, also ich bin extra für die Prelims schon früher hingefahren, wo die Kämpfe gezeigt worden sind, damit ich es mal anschauen kann, weil, ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast, Muhammad Mokaev gegen Jafel Filo?
Nein, ich habe nur gehört, dass er richtig geil sein soll.
Ah, Wahnsinn.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, den anzuschauen. Das sind die Prelims. Es waren ja auf den Early Prelims waren auch schon so richtig gute europäische Kämpfer.
Echt?
Ja, der Ludovic Klein und der Jay Herbert zum Beispiel.
Ah, nein, die habe ich nicht gesehen.
Die haben gekämpft schon. Und der Todorovic ist auch, er ist vom Balkan, ich weiß nicht, sagen, er ist Serbien oder Kroate, aber das sind schon... Das sind schon einige, also auch in den Early Prelims war da schon echt Gutes los.
Extrem, also die Karte war echt unglaublich.
Und der Mokaev, den haben mir Leute auch empfohlen, ich bin noch nicht so weit, nicht die Karte noch nicht runtergekommen.
Mach gar nichts, ich bin extra früher hin.
Prelims schauen.
Ja, wirklich, es ist echt wegen dem Kampf, weil der war so super. Ich habe die letzten Kämpfe von ihm schon gesehen, ich habe die richtig cool gefunden. 22 Jahre alt, der Gute. Kämpft für England, also für Großbritannien. Hat aber eigentlich, glaube ich, Wurzeln irgendwo. Ja, Dagestan, vielleicht dort irgendwo.
Hätte ich auch aufgrund des Namens auch eher so geschätzt.
Ja, und der Kampf war Wahnsinn, es war so spannend. Also wer den nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Vielleicht eine kleine Warnung, es wird ein bisschen grausig. Drei Runden. Das Spannende ist eigentlich, dass Philo hat ihm so ein Kniebar geben, so richtig am Boden. Oh,
diesen komplett überstreckten,
genau, schlimmen Kniebar. Genau, ich habe dir das Foto gezeigt, letzte Woche. Ja, es hat richtig arg ausgeschaut und jeder hat sich schon gedacht, jetzt ist einfach das Knie durchgebrochen. Und Mokaev hat danach gesagt, dass er 3, 4 Mal oder 5 Mal das Knie halt knacksen gehört hat, aber er wollte nicht aufgeben. Er hat gesagt, er verliert sich ja nicht so. Das ist peinlich, so will er nicht verlieren. Er hat das einfach über sich ergehen lassen. Irgendwie ist er rausgekommen. Philo war danach wahrscheinlich mental absolut gebrochen, weil du hast einfach gesehen, der hat sein Bein einfach umübergezogen und gerissen und der Typ hat nicht aufgeben.
Ah, das macht mental keine guten Sachen mit dem Kämpfen, wenn du einem wirklich was zerstörst und er schaut, es interessiert ihn einfach nicht.
Das interessiert ihn gar nicht.
Ist nicht schön.
Ja.
Du triffst einen Vollboom und er schaut dich immer noch an, ist weiter.
Schlimm. Wahnsinn. Und dann zum Schluss, dritte Runde eben, Submission, Mokaev geht her und chokt ihn aus. Wahnsinn, also ich habe das so noch nie gesehen, dass man da aus so einem Kniebar wieder raus irgendwie kommt, noch stehen kann, der Typ hat seinen Fuß belastet, ist her und submittet auch noch den.
Das ist natürlich immer, das ist ehrenvoll und geil, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Monate Training und wie viele Kämpfe und Geld in das kosten wird, dieses Knie zu reparieren.
Ich habe gehört, dass es nur beim Kreuzbandel, das seitliche Kreuzbandel, Teil eingerissen sein sollte, sonst soll anscheinend alles gut wirklich sein und in 6 bis 8 Wochen kann er wieder trainieren. Habe ich halt gelesen. Ich habe aber keinen Medical Report gelesen von ihm. Also ich weiß nicht, ob die Zeitungen das alle richtig gehabt haben.
Ja, nein, ich meine, der menschliche Körper ist widerstandsfähiger, als man oft denkt. Man sieht auch immer so Guillotinen, wo man sich denkt, okay, der muss tot sein, weil seine Nase schon seinen Nabel berührt hat. Aber
oh Gott. Aber er hat davor auch vor dem Kampf einen Spagat gemacht. Also man sieht, er ist sehr beweglich. Ja, vielleicht hat er einfach noch flexible Beine, keine Ahnung, Knorpel, alles noch.
Ja.
Schwer zu sagen.
Ja, 6 bis 8 Wochen, das kann man schon für so einen wichtigen Kampf.
Ja, ist gestört.
Kann man ja, aber. Wobei, wenn ich vorher wüsste, es sind 6 bis 8 Wochen, würde ich mir auch denken, ich scheiß drauf.
Er hat
das Problem ist, man weiß es in dem Moment ja nicht, ob das jetzt ein Jahr ist oder 6 bis 8 Wochen. Ja.
Und er hat danach gesagt, es war ihm total egal, weil er gewusst hat, jetzt ist eh Ramadan, das heißt 4 Wochen, chillt einfach sein Leben.
Ich meine, ich hab auch schon mal einen Fuß geopfert, aber Fuß ist halt auch kein Knie. Also war ich in einem Hilux und ich habe gespürt, okay, beim Hilux ist entweder das Fuß oder das Knie in Gefahr. Ich war im Hilux drinnen und war zu spät am Escapen und ich hätte schon fast getappt und ich mir gedacht, na, es ist nur ein Fuß, du brauchst den Fuß nicht. Und dann bin ich eh rausgekommen und dann bin ich halt 3 Wochen wie ein wirkliches Arschloch gehumpelt.
Ja, shit.
Aber da, manchmal trifft man die Entscheidung, ja. Manchmal ist aber auch die falsche. Manchmal denkt man sich, ah, wurscht, ist eh nur der Fuß, boom, dann ist das Knie. Und dann trainierst du ein Jahr nicht. Also, ja. Das ist schon jetzt eine ehrenvolle und harte Entscheidung, aber beim Knie weiß ich nicht, ob ich die Eier hätte, es durchzuziehen. Beim Fuß war es, ich meine, das ist ein scheiß Fuß. Wie schlimm kann der Fuß hinüber sein?
Ja.
Er war schon ziemlich hinüber, aber, aber es ist ein Fuß, okay? Wenn du einen Fuß verlierst, kannst du noch ganz gut leben. Ja. Aber ein Knie ist schon.
Was bitte? Ah,
da muss, ist schon ein harter Junge, der Herr Mokaev.
Das stimmt.
Okay.
Wahnsinn, geiler Kampf.
Vor allem, wenn ich das fünfmal poppen auf dem Gegner und
das ist ja, der sagt mir so,
gar nicht.
Fünfmal ist Org geknackt.
Muss ich auch fragen, was muss ich mit dem machen?
Dass damit
er, du weißt, du musst ihn jetzt umbringen. Wenn du ihn nicht umbringst, dann kämpft er weiter. Das ist eigentlich genauso, wie wenn du gegen einen Hund kämpfst. Das ist einem Hund auch das Gefährliche. Du weißt, wenn der Hund jetzt Gas gibt, dann der hört nicht einfach auf, wenn Ruhe ist oder Dings. Der Hund, der kämpft dann einfach bis vorbei ist.
Ja. Aber glaubst du, ich habe immer ein bisschen Angst, vor allem erst 22, bei diesen Jungs, dass man sie so verheizt wie Sage Northcutt und ganz viele andere, diesen Mickey, wie hat der Carsten? Mickey Gall, ja. Die haben es ziemlich ordentlich verheizt.
Ja, auch Ismael damals, in der UFC gibt es kein nettes Matchmaking.
Das stimmt.
Da gibt's.
Wie lange kann man das durchhalten, wenn man schon so startet?
Naja. 6 bis 8 Wochen, das ist nicht super, aber es ist, glaube ich, besser als verlieren. Also
wobei, das hat echt schlimmer ausgeschaut, als es dann anscheinend jetzt ist.
Der Knie ist halt auch das Problem, du kannst, wenn jetzt die Schulter oder den Arm kaputt machst, kannst du wenigstens laufen oder so, ne? Das Knie ist schon, aber freue mich, dass es für ihn, dass es nicht die schlimmsten Konsequenzen hatte. Das ist natürlich immer cool. Also das GIF habe ich auch gesehen.
Ja.
Wo, ich habe nicht gewusst, dass er war. Offen gestanden.
Unglaublich. Also das
sollte wirklich Prelim Fighter erkennen. Ich bin so ein richtiger scheiß Casual Fan geworden. Main Events vielleicht doch Co-Main. Ja, dann schaue ich noch so 2 danach und bin schon so, ja, okay, ich habe genug Kämpfe gesehen für heute.
Nee, bin wirklich.
Und da kämpfen Leute, die einfach wesentlich besser sind als ich auf den Prelims und ich schaue es mir trotzdem nicht an, weil ich sie nicht kenne. Das ist richtig. Und dann beschwere ich mich aber, dass der Sport nicht die Aufmerksamkeit und Respekt hat, die er verdient. Dann denke ich mir, hey, wenn nicht mal ich.
Die Fans.
Mir das anschaue, ohne dass ich die Leute kenne oder beef, dann, ja, schwierig.
Shit.
Da ist irgendwo eine Lehrstunde verborgen, aber.
Egal.
Vielleicht schreibst du sie mal nochmal E-Mails bitte,
wie
ihr das seht, was man da machen kann.
Anschauen?
Ja, ist ja auch keine Lösung, dass jetzt alle immer die Prelims schauen müssen.
Sicher, warum nicht?
Ja, weil die meistens nicht so spannend sind.
Ja.
Machen wir halt schon.
Ah, stimmt.
Gut, auf seiner großen Karte sind die Prelims meistens auch ziemlich geil.
Ja, aber schaut, für das machen wir es ja. Wir schauen es uns ab und zu alles an, ganz, ganz selten, aber manchmal.
Ich glaube, du schaust nur die Prelims.
Ja.
Ich glaube, du gehst dann ins Bett, Silvana.
Ist zu spät. Hey, Middleweight. Marvin Vettori gegen Roman Dolice.
Ich glaube, es ist auch ein Georgier.
Also ist aus Georgien, ja.
Ja, Vettori. Ich bin nicht der schlauste Kämpfer, aber ist gut.
Nein, ist er
super
nicht.
Super zäh. Technisch würde ich sagen eher basic, aber hart und macht es gut.
Ja, drei Runden Decision hat gepasst, gell?
Ja, finde auch, also ja.
War keine Fehlentscheidung.
Na, relativ eindeutige Geschichte.
Ja.
Vettori, ja, nein. Also Vettori ist, ich glaube, ist auch so jemand, wenn man den sieht, dann unterschätzt man vielleicht ein bisschen, wenn man sich denkt, ja, okay, der macht jetzt nichts irgendwie Aufregendes oder Wildes. Aber der ist einfach grundsolide, körperlich, super robust, stabil, gutes Cardio, stark, hört auf seinen Trainer. Ist schon viel zu machen. Muss ja, es nicht stimmt. irgendwie aufregend ausschauen oder ein dreifach geschlagenes Rad mit einem Kick sein.
Mhm.
Manchmal machen es die Basics auch.
Ja, also der Trainer hat eh gesagt, dass Vettori halt richtig cool ist, weil er ist zu ihm gekommen, aus Italien damals, und immer alles geben, alles, was der Trainer gemacht, also gesagt hat, umgesetzt und nie aufgeben, ständig mehr. Das ist halt so ein perfekter Athlet.
Ja, ja, den Eindruck macht er. Also ich glaube, er ist nicht der Schlauste, aber der, ja. ist ein braver Soldat.
Ja.
Der hält den Mund und arbeitet. Der Trainer sagt ihm springen, er sagt, wie oft.
Dann so soll es sein.
Sieht man beim Kämpfen auch. Also der ist immer recht gut eingestellt.
Ja.
Hat auch gegen Adesanya brav gekämpft und so. Also ist, ja. Kuni hat gut gekämpft, Gunnar Nelson, der hat jetzt, den haben wir lange nicht gesehen, also ich habe ihn lange nicht gesehen, ich weiß nicht, wo er weg war oder ich es nur verpasst habe.
Island, wahrscheinlich, Winterschlaf.
Ich glaube, er trainiert in Irland oder in England, also.
Ja, okay. Er kämpft für Island, er trainiert wahrscheinlich irgendwo anders, weil in Island gibt es wahrscheinlich kein Gym.
Wenn, dann hat er es.
Ja, stimmt, ja. Wie kommt man überhaupt aus Island zum MMA? Müssen wir das nächste Mal nachschauen.
Naja, ich glaube, er hat in Irland bei SBG dann viel trainiert. Aber er ist da, glaube ich, schon hingekommen, er konnte schon BJJ. Also irgendjemand muss
irgendwas beigebracht haben.
Irgendjemand muss den Viking und BJJ beigebracht haben, ja.
Ja.
Furchterregend eigentlich. Du findest die größten, schwersten Dudes, die es in Europa so gibt, und du bringst dann einfach BJJ bei. Was soll Schlimmes passieren? Okay. Dann hast du so Leute wie den Mountain, sie können auf einmal grappeln.
Ja.
Wem ist damit geholfen? Niemandem ist damit geholfen.
Mir schon.
Mir ist
ich schaue es gerne an.
Meine, ja.
Naja, Gunnar Nelson. Eben.
Der Gunnar ist wenigstens jetzt nicht groß für einen Wikinger.
Ja.
Weil ich glaube, as far as Wikinger go, ist der also der Kleinste. Ne? Das ist ein Welterweight, so wie ich. Also.
Aber was du an wen er mich immer erinnert, das habe ich da in den Gym, deswegen habe ich ja da den halben Kampf eigentlich ein bisschen verpasst. Aber der war eh nicht lang. Er erinnert mich an diesen Bronson, dieser Typ im Gefängnis.
Was?
Kennst du nicht? Da gibt es einen Film.
Meinst du Yuri Boyka?
Na,
Undisputed?
Tom Hardy hat ihn gespielt. Kennst du es echt nicht?
Absolut nicht.
Oh, wow.
Das ist Filmtipp der Woche.
Das ist Filmtipp der Woche.
Für die, die jetzt gerade sich fragen, wie die Silvana ausschaut, wenn sie völlig verwundert ist, die schaut wirklich gerade wie ein Uhu nach dem Waldbrand. Die ist fassungslos. Ich weiß nicht, was passiert.
Ja, also ihr müsst euch vorstellen, also dieser Gunnar Nelson erinnert mich an Bronson.
Der Bronson wiegt aber circa doppelt so viel.
Der Bronson wiegt sicher mehr.
Außer er ist 1,60.
Und von diesem Bronson gibt es eine Verfilmung, den Film habe ich gesehen. Und du musst dir einfach vorstellen, es war eine wahre Begebenheit. Dieser Bronson, der heißt eigentlich Michael Peterson, war damals 22 Jahre alt und hat einfach mit einer Schrotflinte ein Postamt überfallen und 27 Pfund nur Kohle gemacht. Ist dann verhaftet worden, 7 Jahre ins Gefängnis und hat dort die ganzen Leute so gefetzt, dass er irgendwie... ich weiß nicht, wie viel Jahr Gefängnis bekommen hat. Und dieser echte Bronson-Typ, der kommt jetzt mit 74 Jahren wieder aus dem Gefängnis raus. Jetzt gerade in dem Jahr, irgendwann in den nächsten paar Wochen.
Mm.
Völlig crazy. Und dieser
Also er Nelson, war ein sehr schlechter Bankräuber, aber ein guter Kämpfer?
Ja, ja, super Kämpfer. völlig ihre Geschichte. Einfach, dass der wegen 27 Pfund so gesehen, ja, ein bisschen Raubholdüberfall, naja. Aber trotzdem, dass der sein halbes Leben im Gefängnis gesessen ist, dort zur Legende geworden ist. Und Tom Hardy hat den Film halt, also hat ihn im Film gespielt und dafür sogar, habe ich ihm schon erfahren, war der im Gefängnis mit ihm in der Zelle, um ihn ein bisschen zu studieren. Und der Bronson, der ist so gut noch befreundet mit ihm, dass er ihn jedes Jahr zu Weihnachten einen Weihnachtsbrief schickt.
Okay.
Ziemlich arg. Das habe ich alles im Gym halt erfahren, wie ich halt zum Spaß gesagt habe, hey, Nelson schaut aus wie Bronson.
Okay, haben wir wieder was gelernt.
Habt ihr wieder was gelernt. Und das ist ein cooler Film, also schaut euch den an. Macht Spaß. Aber ich habe mich total vertippt, so wie du meistens. Weil ich habe nämlich gesagt, ja, Brian Barberena, Bam Bam Barberena macht das sicher ohne irgendwas, kein Problem. Ja, so fehl.
Der Barberena ist ein Actionfighter, der ist cool und spannend zum Anschauen.
Ja.
Aber er ist jetzt kein massiv guter Ringer.
Ja.
Und der Gunnar Nelson ist ein sehr guter Grappler.
Das ist unglaublich.
Das heißt, wenn jetzt eher jemand bist, der vorwärts geht und brawlt und nicht super gut ringen kann, dann ist der Gunnar Nelson kein gutes Match für dich.
War scheiß.
Und er hat am Boden ziemlich gemacht, was er wollte.
Unglaublich.
Ja, mein gut für den Guni. Mhm. Blöd für Brian. Aber ja, ist eine unterhaltsame Runde.
Und ich habe mir danach nicht mehr getraut, die nächsten Kämpfe zu tippen.
Ich hab den nächsten auch völlig falsch getippt. Also,
wirklich?
Ja, also falscher hätte es nicht sein können.
Ich habe gehofft, dass Gaethje gewinnt, aber naja.
Ich habe mir gedacht, dass der Fiziev technisch viel zu, also einfach viel besser ist als der Gaethje.
War.
Und dass er auch einfach die härteren Schläge hat, dass der Gaethje nicht schlau genug ist, um damit umzugehen.
Ja, das hat mich wieder mal
massiv getäuscht. Also, ja.
Ich muss auch sagen, vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich finde gar nicht, dass Gaethje so dumm ist, wie du ihn manchmal darstellst in diesem
vielleicht
Podcast.
Vielleicht wirkt er nur so blöd.
Ja.
Vielleicht wirkt er nur so, weil, schau, wenn ich nach so einem Kampf am Mic sprechen müsste, wer weiß, wie blöd. Wie blöd die Leute mich halten würden. Wenn du so richtig, also wenn du drei Runden so auf die Schnauze bekommst, wie die Jungs auf dem Level bekommen. Klassisch wieder so ein Kampf, wo du denkst, okay, der Fiziev, aber das ist halt wieder MMA. Und eigentlich weiß man es schon besser, aber es zieht dann trotzdem immer wieder in diese Analyse-Ebenen. Wenn man denkt, okay, Fiziev, der ist der Thai-Box-Trainer im Tiger Muay Thai.
Ja.
Das ist im MMA einer der besten Thai-Boxer, die es gibt. Und der Gaethje macht extrem gerne Low-Kicks. Und natürlich denkt man sich, hey, wie will der Gaethje bei so einem guten Thai-Boxer einen Low-Kick treffen? Das Erste, was in dem Kampf passiert, die allererste Aktion von Gaethje, ist einfach, dass er ihm einen monströsen Calf-Kick reindrückt.
Sowas von, ja.
Und dann denkt man sich wieder, okay, man weiß über den Sport eigentlich eh gar nichts. Weil man kann wirklich, also es ist wirklich immer ganz schlimm. Das habe nicht nur ich gedacht, das haben mehrere sich gedacht, okay, boah, das wird ein bisschen schwierig, Sachsen, den, weil der hat schon sehr viele Low-Kicks bekommen und abgewehrt und so, also der kennt sich damit, aber ja, Gaethje schaut halt auch einfach technisch nicht so sauber aus, aber ich glaube, der war gut eingestellt vom Coach.
Extrem.
Und hat das auch wirklich brav fertig gekämpft.
Ja. Voll souverän und boah, das war harte Schlacht.
Boah, vor allem, also ich finde, die ersten zwei Runden waren relativ ausgeglichen. Ich hatte schon Gaethje vorne, aber nicht um viel.
Ja.
Aber dann in der dritten diese Uppercuts, wo wirklich der Rotz und der Schnodder durch die Gegend geflogen sind.
Das habe ich auch noch im Kopf, weil es hat echt schön ausgeschaut.
Boah, also wer den nicht gesehen hat, wirklich anschauen.
Ich habe gedacht, das war Hirnflüssigkeit.
Es war irgendwie klar, dass der Kampf geil wird bei den beiden. Es war irgendwie nie...
Ja, und vor allem urgeil einfach Striking. Weißt du, jetzt waren so oft ist die durch Ringen am Boden oder Grappling halt entschieden worden und endlich hast du wieder einen richtig geilen Kampf gehabt, nur Striking.
Und vor allem auch natürlich manchmal ist beim MMA auch echt ein Problem, viel zu wissen und sich für schlau zu halten. Mhm. Weil viele haben dann auch gesagt, na, aber Gaethje kann ja auch ringen und vielleicht ist die beste Strategie für ihn, wenn sie beide im Striking ähnlich gut sind, vielleicht ist es besser, macht ihn doch runter.
Ja.
Und so, das heißt, sie haben sich einfach drei Runden lang wirklich gefetzt und ganz am Ende nur zu Fleiß hat der Gaethje noch einen Takedown reingekommen.
Ja,
einfach
genau.
Nur in den letzten drei Sekunden, wo es schon wurscht war.
Ja. Das
weil er hat die Runde eh gewonnen, hat er einfach noch den Takedown auch gemacht. Aber davor hat er die Hölle gemacht und war also wirklich, Fiziev ist gut, hat er das wirklich technisch schön, sauber, variabel, Winkel aufgemacht, Schritt dabei, also kann man super viel lernen, wenn man sich das genau anschaut.
Ja.
Harte Kicks getroffen, aber Gaethje hat einfach wild zurückgeschlagen.
Wahnsinn, das war so schön.
Hatte dann doch die besseren Treffer oder zumindest genauso viele und dann die dritte Runde ist er richtig davongezogen.
Boah, und
da hat er immer begonnen mit Uppercut, linker Haken, also rechter Uppercut, linker Haken. Aber
das ist so cool.
Und die beiden waren da ist nicht um viel gegangen, also da ist wirklich immer um Sekundenbruchteile gegangen. Mhm. Wer zieht jetzt zuerst den Abzug, wer wird zuerst getroffen? Sehr, sehr spannender Kampf.
Ja.
So ein Kampf, da weiß man bis zum Ende einfach auch nicht, wer schlägt jetzt wegen K.O., geht das über die Zeit.
Ja.
Ich glaube, bei Fiziev war er auch Favorit. Also war auch Betting Favorite.
Mhm.
Nicht jetzt massiv, aber schon deutlich. Also es haben nicht nur wir hier, also meine Freunde nicht geglaubt, dass das der Fiziev gewinnt. Aber ja. Ich weiß es schon, immer wenn ich Predictions mache beim MMA, ich muss ja schon selbst drüber lachen.
Ja.
Weil der Sport einfach so unvorhersehbar ist, ja. Aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend. Nämlich wieder letztlich von den gleichen Tricks einfach fangen. Man denkt sich, und man ist sich dann aber auch sicher, so wie die Valentina kann nicht verlieren, weil die ist.
Zu stark.
Die ist so stark, gut. Ja.
Ja, stimmt. Und dann sowas.
Ja, also der MMA ist wirklich, aber ich glaube, deswegen mögen wir den Sport auch so.
Oh ja, wir lieben ihn.
Du weißt nie, was passiert. Du glaubst, es ist ein sicheres Ding, aber es gibt kein sicheres Ding.
Ja.
Außer, wie gesagt, wenn jemand wie Gaethje und Fiziev kämpfen, ist es fast ein sicheres Ding, dass der Kampf geil wird.
Ja, voll. Wahnsinn.
Aber was dann genau passiert, ob da jemand Takedowns macht, wer wen fetzt, welcher Stil da jetzt gewinnt, ganz, ganz schwierig zu sagen.
Ich habe es so lustig gefunden. Eigentlich ein bisschen creepy, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Fisiev ein bisschen so einen Blutfetisch hat. Er hat vor dem Kampf gesagt, er freut sich schon, er ist schon gespannt, wie das Blut von Gaethje schmeckt. Und dann hat Gaethje dann auch gesagt, ja, er wollte, he wanted to taste my blood. Aber im Endeffekt ist er dann halt in Seim geschwommen.
Er hat mehr von seinem eigenen Geschmack auf jeden Fall.
Und dann war er im Podcast vom Ariel Helwani und der hat halt gesagt, wow, krasses Bild von dir da, Blut überströmt. Und Fisiev sagt dann, das ist das schönste Bild von ihm, das er jemals gesehen hat. Er findet das so beautiful, hat er gesagt. Und ja, Ariel war jetzt gar nicht gepackt, weil er nicht verstanden hat, was daran so schön war, dass sein Gesicht voller Blut halt war. Und er hat gesagt, es ist so schön.
Ah, kann ich völlig verstehen. Ein Lieblingsbild von mir selbst ist auch eins, wo ich völlig blutversaut bin. Echt? Es ist auf so eine kranke Art, das ist irgendwie geil. Weil es ist auch so, das Blut ist ganz cool, weil es schaut noch viel aus.
Ja.
Aber du bist ja meistens nicht super schwer verletzt. Egal wie schlimm ein Cut ist oder egal wie schlimm deine Nase blutet, das verheilt relativ schnell.
Ja.
Und es fühlt sich einfach arg an, es rinnt warm raus, es pulsiert so raus, dann ist es so ein bisschen glitschig und es riecht auch so metallisch immer. Das schon,
ach, krass.
Ist schon irgendwie, es ist auf so eine kranke Art, das ist geil. Also, ich finde auch, der Blutgeruch macht viel.
Ja.
Auch wenn du in den Käfig kommst und es haben davor welche geblutet und du riechst dieses Metallische und so, da weißt du schon, oh.
Da haben wir auch noch so einen gestörten Typen für uns.
Da weißt du schon, dass die Kuh, die in den Schlachthof reingeht und die das sind schon 100 Kühe davor, sind schon. Ich so, oh, was passiert hier jetzt so? Nein, so verstehe ich, das verstehe ich nicht für sie voll. Das ist, wie gesagt, das Bluten ist jetzt nicht so tragisch. Es schaut wild aus, aber es ist nicht. Jeder, der schon geblutet hat, weiß, es ist.
Stimmt.
Ich meine, es gibt schon so Schnittwunden, Stichwunden, Schusswunden, das ist Bluten nicht so geil. Das ist
mir nicht so geil.
Aber es ist so eine Platzwunde, Bluten vom Kämpfen ist üblicherweise das.
Ja.
Es schaut geil aus für Instagram und man stirbt nicht dran.
Ja, es hat mich gefreut, dass er so happy war über das Bild.
Diese Fotos, wo der den Uppercut frisst.
Ja, das Wahnsinn.
War wie wir. Also, ich glaube, in einem Kampfsportfilm hätte sie sich nicht getraut, das so zu machen, weil die Leute gesagt hätten, das wäre übertrieben.
Unecht.
Ich hätte gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, so dass du den ganzen Kübel Blut da nimmst.
Ja.
Aber das ist immer wie so ein Rotz aus der Nase und das Blut.
Das war schlimm. Vor allem, das war so richtig, richtig Orga-Rotz-Ding. So richtig so 2 Meter lang gefühlt. Echt schön.
Also eine Szene, wirklich, da sieht der Abgrad und der snappt seinen Kopf zurück und der Fisiev schlägt aber trotzdem noch den Haken mit. Und der Gaethje trifft ihn knapp. Also der Gaethje will rechter Abgrad, linker Haken geben. Mhm. Und der Fisiev schlägt auch irgendwo rechts oder links mit. Und du siehst, er wird hart getroffen, aber er schlägt trotzdem mit. Also das jedes Mal,
dass also der da noch stehen kann.
Selbst in den Exchanges ist wirklich ist alles offen bis zum Ende. Ja. Richtig, richtig geiler Kampf.
Extrem. Und ich weiß nicht warum, aber hast du jemals irgendwie was gehört, warum Gaethje, dass dieses Bad Boy-Tattoo hat?
Boah, ich habe nicht die geringste Ahnung.
Ich habe mich das auch letztens gefragt.
Gaethje hat aber auch seinen eigenen Namen auf dem Rücken tätowiert.
Genau, aber er hat gemeint, weil seine Familie ihm so wichtig ist und er so stolz ist auf die Familie. Das macht dann schon Sinn, aber Bad Boy, das ist ja eigentlich Sportmarke. Da habe ich mir gedacht, vielleicht damals, wie die UFC, was die noch Sponsoren zugelassen hat, dass er sich da einfach gedacht hat, gäbe es mal 1 Million und machen wir Tattoo draus.
Ich glaube nicht, dass er 1 Million dafür bekommen hat.
Aber es hat dir wirklich so gut gefallen, dieses Bad Boy.
Ist auch ganz cool, aber.
Ja. Ich habe es auch so lustig gefunden bei Embedded. Dieses Mal haben sie halt erzählt, Justin Gaethje in der Schule und er hat halt gesagt, er hat immer nur, anstatt sich Notizen zu machen in die Hefte, hat er immer nur seine Unterschrift geübt für später. Und jetzt, wenn er diese Plakate unterschreiben muss, richtig schöne Unterschrift, perfekt. Du kannst jeden Buchstaben lesen, ein Stern ist drinnen. Richtig geil.
Das ist mal das Mindset. Du bist, ich brauche keine Aufsätze schreiben, ich unterschreibe noch Poster später.
Es hat mich an mich erinnert, wo ich damals halt in der Schule mir gedacht habe, ich darf mir nichts merken, weil ich meinen ganzen Speicher im Hirn für Fußball brauche. Völlig verrückt.
Jetzt bist du Sportjournalistin. Ja. Ja, das ist das richtige Mindset, so wie Gaethje.
Stimmt. Der letzte Kampf. Alter, welterweight Title Bout. Leon Edwards gegen Kamaru Usman. 5 Runden.
Oh ja.
Per Decision. Wahnsinn, das war krass. Und das war richtig krass, bei Embedded in Schober zu sehen. An Österreicher. An österreichischen Kämpfer, der mit einem UFC-Champion trainiert. Passiert nicht so oft.
Naja, vor allem der hat im Vorbereiten geholfen.
Mhm.
Ich glaube, der Schober war der Usman-Simulator vom Leon.
In Birmingham, England.
Ja.
Hat da irgendwas erzählt, der Schober, wie es war?
Ja, viel. Also da gibt es das Renegade-Team, ist ein richtig.
Ja.
Das sind viele. Das ist nicht nur Leon, das ist auch sein Bruder, der Jay Herbert ist auch. Das ist anscheinend ein Team mit 10, 15 wirklich starken Kämpfern.
Ja.
Und noch paar anderen auch rundherum. Und die trainieren da in Birmingham. auf richtig hohem Level. Richtig sehr hart auch anscheinend. Also ich glaube,
ja, da ist es
hart. Erzählt, dass noch, das sind, im Gym, glaube ich, halt, das sind so, ist so ein bisschen wie Eminem, das sind so 20 Schwarze und er. Es gibt schon noch ein, zwei andere. Ja. Weißt du auch, aber so, das ist anscheinend noch eine sehr harte Gegend dort, sehr viel Kriminalität, Drogen, Messerstechereien, bla.
Mm, klingt so, vor allem, wenn du etwas anschaust und seine, was, wie er sich halt bewegt und wie er sich gibt.
Ja, ja, nein, das ist hart dort.
Ja.
Also, das ist sicher einer der härteren Orte in Europa. Und ja, und so kämpfen die Jungs auch.
Mm. Ich habe auch gehört, dass das Gym zum Beispiel, wie der Schober dort war, da hat es gerade so geschneit und das war so arschkalt einfach, dass das Gym zugefroren ist und niemand trainieren hat können, weil niemand reinkommen ist.
Ja, in England friert es nicht oft und dann haben die oft auch keine Heizung, ja.
Ja, verrückt, oder?
Ja, ja. Ja. Birmingham ist
kein Spaß.
Ist nicht London, ja.
Ja.
Na, aber hat er schon viel erzählt. Natürlich ist er auch super motiviert jetzt und klar, wenn er mit solchen Leuten trainiert hat die ganze Zeit.
Ja.
Also er war ja davor schon dort zum Trainieren und die haben ihn dann gefragt, ob er wiederkommt oder bleibt für die Vorbereitung.
Hat alles gepasst.
Gut, natürlich in England gibt es viele gute Kämpfer, aber so viele gute Ringer gibt es nicht.
Mhm.
Dominik ist aber ein guter Ringer mittlerweile, deswegen, also ist guter Striker und guter Ringer.
Ja.
Und dann ist es wahrscheinlich einfach, ich glaube, er ist auch ein bisschen kleiner als Usman, aber vom Gewicht her werden sie ähnlich sein.
Mhm.
Ich glaube, deswegen hat es gut gepasst. Dominik ist ein super Trainingspartner. Ich habe auch schon oft mit ihm trainiert. Ich habe zwar nie den Welterweight-Title gewonnen. Also vielleicht lag das dann mehr an mir als an Dominik, aber er ist ein sehr guter Sparings- und Trainingspartner.
Wie ist den Kampf gefunden?
Gut.
Ja,
gut, ich war überrascht,
wie stark er ist,
wie viele gute Adjustments der Leon gemacht hat.
Ja, extrem.
Weil im letzten Kampf, aber auch da ist wieder, man denkt sich, ah, okay, der hat den Kampf eigentlich 4 Runden gewonnen, bis er ausgenockt wurde. Und der Leon hat aber diesmal einfach wirklich gute Adjustments gemacht. Die Takedowns super verteidigt.
Mhm.
Im Stehen auch gut getroffen. Ich finde, der Kampf war am Ende knapp. Also ich habe es nicht super deutlich für Leon gesehen.
Ja, es war super knapp. Ja.
Also für mich war es nach 3 Runden durch den Punkteabzug war es für mich eigentlich offen.
Mhm.
Muss ich sagen. Also ich hätte die Runde 10-8 Usman gegeben. Und wenn man die ersten 2 Edwards gibt, was man schon, die ja, erste kann man auf jeden Fall Edwards geben, die zweite kann man diskutieren. Also für mich war es dann zumindest unentschieden. Und dann 4. hätte ich wieder Edwards gehabt. 5. schade, da ist Usman richtig nochmal zurückgekommen. Aber hat dann zu sehr sich auf diesen Takedown verbissen.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja, taktisch, aber gut, in der 5. Runde von einem Championship-Fight auf dem Level kann man von außen nach immer leichter sagen, oh, vielleicht wäre es taktisch schlauer gewesen, er hätte da mit dem Striking probiert. Aber ja, sehr unterhaltsamer, sehr spannender Kampf. Leon hat auch unglaublich einen Körperkick getroffen, da hat es mir zu Hause, wehgetan. Ja, Knie hat er einmal getroffen.
Linker Kick, ja.
Also Usman hat auch richtig Nehmerqualitäten gezeigt dieses Mal.
Ja.
High Kick hat er auch genommen, jetzt nicht so ganz flash wie letztes Mal.
Ja.
Also ja, haben beide richtig gut gekämpft, aber ich glaube, Leon hat es geschafft, die besseren Adjustments zu machen. Ich weiß nicht, ob Kamaru ihn unterschätzt hat nach dem letzten Kampf oder ob der Boost für Selbstbewusstsein von Edwards durch den Titelgewinn war, ob es die Kombination ist oder was es dann noch immer genau war, aber ich finde, es war schon, also im Ringen, die Verteidigung hat man deutlich gesehen, dass sich der Edwards verbessert hat.
Ja.
Der hat immer verhindert, dass er Usman die Hände schließt. Also er hat ihn sehr schlau gegripfightet. Teilweise auch sehr dirty. Also der Leon ist so, er hat Punkte abzubekommen wegen Foul, aber es sind ganz viele Fouls auch nicht geahndet worden, also das war wirklich.
Es war schon hart. Also wenn du
Eye-Pokes, Handschuhe halten,
ja, genau.
Low-Blows, mehrere. Genau.
Also aber ist das nicht auch eigentlich ein bisschen gemein, weil du kämpfst doch vielleicht ein bisschen schlechter, oder?
Na, hat er gleich in den ersten 10 Sekunden hat er gleich einen Tiefschlag gegeben. Ich glaube, der erste Kick war gleich mal in die Eier.
Ja, genau.
Darf ich das im Podcast sagen?
Bei mir kann ich alles sagen.
Private Regions.
Ja.
Natürlich ändert das schon was. Also man hat ja bis zu 5 Minuten Zeit nach einem Tiefschlag, um sich zu erholen.
Aber er hat sich nicht
einmal eine Minute genommen. Die nimmt sich ja niemand. Du bist ja nicht aufgewärmt und du stehst in der UFC im Welterweight-Titelkampf und sagst, okay, ich nehme jetzt mal einfach 5 Minuten, bis meine Hoden nicht mehr wehtun.
Also, vor allem, es wird sicher nicht besser.
Cage-Grab, Dings und so. Natürlich hat er den Punkt zurückbekommen für den Cage-Grab, aber er ist halt auch nicht zu Boden gegangen. Daher hat ihn jetzt wieder neutral resettet.
Mhm.
Hat sich, also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Leon nur wegen Schummelns gewonnen hat. Das wird, glaube ich, zu weit gehen. Aber es ist natürlich schon, es war schon für mich an der Grenze von, wie, also ich hätte als Schiedsrichter strenger gewertet.
Ja.
Ich hätte ihn früher gewarnt, ich hätte ihm mindestens noch einen Punkt mehr abgezogen.
Ja.
Weiß nicht, ob es das geändert hätte am Kampfausgang, aber natürlich, es war schon, es war jetzt noch nicht ganz grauslich, aber es war schon ein bisschen unschön.
Ja, total.
Natürlich, die Emotionen gehen hoch, das Beef ist auch real zwischen den beiden und so, aber ja. Trotzdem, es war schon ein Tiefschlag, ein Eye-Poke, ein Handschuhgreifen zu viel. Also.
Das ist, ja, vor allem für Champions wirst du das eigentlich nicht sehen. Du wirst sehen, wie sie sportlich gewinnen und nicht durch.
Ja, aber andererseits ist das die Chance seines Lebens, er muss beweisen, dass es sein Titel ist. Also ich verstehe, ja, warum es als Sportler passieren kann. Aber, ja, meine Herb Dean ist da eh, er war schon weniger streng, er war auch schon strenger. Aber es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass wirklich auch ein Punkt abgezogen wird.
Mhm.
Das passiert nicht oft, das ist sehr selten. Ja, aber das ist der einzige Wermutstropfen, sonst einfach ein wirklich sehr unterhaltsamer Kampf.
Total cool, ja.
Bis zum Ende spannend.
Ich habe gedacht, Usman wird gewinnen, weil ich mir sicher war, der kann nicht jetzt noch einmal verlieren, nicht gegen Erm. Der wird wahrscheinlich keine Ahnung die Welt umgedreht haben, damit er da jetzt nicht als Loser rausgeht. Aber ja.
Ich meine, was ich mir vor dem Kampf gedacht habe, aber es ist auch, das kann wieder so eine überschlaue Analyse sein, aber in dem Fall hat es vielleicht eine Rolle gespielt. Letztes Mal haben sie in Utah gekämpft, was höher liegt. Und Usman trainiert ja in der Höhe, der trainiert in Denver.
Ja.
Und vielleicht hat sozusagen etwas letztes Mal ein bisschen konditionell Probleme gehabt, weil er die Höhe nicht gewöhnt war.
Das kann auch sein, ja.
Das heißt, vielleicht hat Usman diesen Vorteil jetzt einfach nicht gehabt, weil sie beide oder nicht so einen großen Vorteil davon, weil die Höhe macht schon mit dem Cardio von den Leuten viel.
Ja.
Weil beim letzten Kampf hat er in der ersten Runde Leon auch voll vorgelegt und ist dann 2-3-4 ziemlich nachlassen.
Ja.
Also vielleicht hat das im letzten Kampf auch eine größere Rolle gespielt, als wir gedacht haben. Aber insgesamt, ob es die Adjustments waren, ob es die Höhe war oder Dings, Hut ab, neuer Champ Edwards.
Cool.
Der hat eh lange genug sich abgearbeitet, ohne dass er die Anerkennung bekommen hat.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, also eh noch eine 10, 11, 12 Winstreak, ich glaube 12, ich möchte nicht lügen, aber jahrelang ungeschlagen, hat alle weggemacht, die man ihm vorgesetzt hat.
Ja.
Und war eigentlich bis zum letzten Usman-Kampf war er ziemlich unterm Radar.
Ja, total.
Also ich habe schon gewusst, dass es ihn gibt, ich habe gewusst, dass er gut ist, aber er hat nicht super viel Hype oder Fame gehabt. Haben
wir nie irgendwie drüber geredet in den letzten Podcasts, ja.
Ja, nein, also.
Das ist schon arg.
Ja.
Na, es hat mich gefreut, vor allem halt auch. Weil ein bisschen österreichische Beteiligung auch mit im Spiel war, sozusagen.
Ah, das hat für mich schon eine Rolle gespielt. Ne? Ich habe gesehen, dass der Dominik dort ist.
Ja, und dann sind wir plötzlich alle Fans gewesen, die Ur-Argen-Fans.
Automatisch natürlich, ne, weil ich habe gestern mit Dominik trainiert. Also Dominik und ich seit Jahren, also Dominik trainieren seit, weiß ich nicht, 8 Jahren zusammen.
Mhm.
Und natürlich, wenn jemand, den du so gut kennst und mit dem du so viel schon selber trainiert hast, dann dort ist, dann bin ich automatisch natürlich Team Edwards gewesen.
Sowieso.
Also, weil, wie kann ich es nicht sein? Das wäre komisch, ne, wenn mein Freund mit ihm die ganze Zeit vorher hat und dann bin ich auf einmal. Da muss ich schon ein sehr großer Usman-Fan sein, damit das nicht schwerer wiegt.
Nein, hat uns alle total gefreut, dass er seinen Titel verteidigt hat. Schauen wir mal, was das nächste ist.
Englischer Champion.
Mhm. Ist gut.
Das war auch ein bisschen ein. Manche haben es auch so als Jamaica gegen Nigeria-Match gemacht. Ja, es in England auch sehr viele, gibt sehr viele Einwanderer, sowohl aus Nigeria als auch aus. Aus Jamaika.
Hast recht, ja.
Ist auch spannend.
Na gut. Ich glaube, wir haben alles durch. Der Siro hat extra für uns einfach mal 2,5-3 Stunden länger offen.
Hero Gym, bestes Gym.
Bestes Gym. Michelle, wie geht bei dir jetzt alles weiter? Du hast jetzt einen Kampf.
Ich kämpfe am 20. Mai. Das sind genau 9 Wochen von heute an. Ist gut. Ich freue mich, ich habe jetzt absichtlich ein bisschen eine Zeit lang keinen Kampf ausgemacht, ich habe mich um mein Gewicht gekümmert und einfach geschaut, dass ich wieder Bock habe.
Cool.
Weil davor habe ich wirklich jahrelang bin ich immer von einem zum nächsten. War notwendig, war gut. Ich war auch ein bisschen deprimiert natürlich nach den Niederlagen und habe ein bisschen gebraucht einfach, um mich auch mental zu sammeln.
Ja.
Aber jetzt bin ich wirklich, jetzt bin ich ready, ich habe Lust. Jetzt haben wir die nächsten 8 Wochen mal richtig. Ich habe mir auch von allem, was ich konnte, Urlaub genommen und ich werde alles in meinem Leben wieder vernachlässigen und nochmal so trainieren, wie ich jung war.
Cool.
Schauen wir mal, was wir aus dem alten Häusl noch rausquetschen können. Aber nein, ich freue mich, der Gegner ist auch gut. Haben eh einige gestöhnt. Marian, gell? Und gerade hast du kein schwereres Match gefunden, als du gerade 5-mal verloren hast. Aber ja, also Gegner ist stark.
Ja.
Starker deutscher Grappler, Adrian Zeitner. 10-3. Und einzige Wermutstropf ist es in Gelsenkirchen.
Ja, da haben wir schon
andererseits hat mein Niederlagenfluch ja auch in Gelsenkirchen begonnen. Also vielleicht ist es auch einfach der einzige Ort, wo ich diesen Niederlagenfluch brechen kann.
Ja,
es macht auf so eine erschreckende Art und Weise macht es Sinn. Ich hatte bei GMC gegen Mert, habe ich also geschissen aufgegeben, nachdem ich den Weightcut versaut habe. Und das hat den Fluch auf mich geladen. Und ich kann natürlich den Fluch von Gelsenkirchen nicht in Düsseldorf ablegen. Das ist ja, es macht ja keinen Sinn. Ich meine, das ist, so funktioniert die ganze Fluchsache nicht. Das also, heißt, also falls irgendjemand von euch Verwandte im Fluchbusiness hat, können wir die auch schreiben, was man da genau tun muss, ob ich da Salz brauche oder Räuchern. Feuer oder Räucher oder ich Salbei verbrennen, was ich da vor dem Kampf machen muss, um die bösen Geister auszutreiben. Na, aber ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Fluch dann jetzt natürlich beenden können. Ja. Es wird die Zeit.
Ah, ich freue mich schon drauf.
Wenn nicht, dann hänge ich mich einfach auf. Also dann sterbe ich in Gelsenkirchen, ist auch okay.
Gib Bescheid. Ja. Damit ihr einen Podcast-Ersatz sucht.
Das hätte ich echt nicht Bescheid. Ich schicke dir einen aus Gelsenkirchen.
Na, das wird schon passen. Wenn nicht, ist auch egal. Es ist nur Kampf.
Nee.
Komm, du musst nicht fürs Kämpfen leben.
Ja, aber ich kann nicht noch in Gelsenkirchen verlieren.
Ja, das verstehe
ich. Also in NRW oder Gelsenkirchen nochmal verlieren, ich weiß nicht, was dann...
Da fährst du halt einfach nie wieder dorthin.
Ja, oder ich werde so antideutscher Terrorist oder so.
Das sind wir eh schon.
Oder? Gar nicht.
Antideutschland?
Nein. Ich mag Deutschland sehr gerne, ich mag nur NRW nicht.
Ah, okay.
Also ich mag nur das eine Bundesland nicht, wo Gelsenkirchen ist. Ja, ich weiß auch wirklich hässlich ist, aber... Spaß, Gelsenkirchen, Spaß.
Na, ist sicher, falls ist sicher schön dort.
Aus NRW diesen Podcast hört, ich habe es völlig ernst gemeint, das ist das hässlichste Bundesland, wo ihr lebt. Okay. Aber die Leute sind ja nett dort.
Ja, eh.
Die meisten Leute sind echt nett dort, aber es ist umgekehrt wie in Wien. In Wien ist die Stadt voll schön.
Ja, und die Menschen
sind. Und die Leute sind behindert und in NRW sind die Leute eigentlich alle ziemlich cool.
Ja.
Aber dafür schaut es dort aus wie unglaublich.
Ja, hast recht.
Also ich glaube, wenn es niederbrennen würde, wäre es für alle besser.
Würde es nicht anders ausschauen.
Ja, red man nicht drüber. Wer von euch schon in Dortmund war, weiß, was ich meine. Also diese ganze Gegend da oben, die ist wirklich...
Das gibt's wirklich,
ich habe mir Deutschland immer vorgestellt, so als schönes Land, wo die Sachen funktionieren. Vielleicht naiv. Ich habe mir gedacht, Deutschland ist so wie Österreich, nur geiler. Und dann steigst du irgendwo in NRW vom Flughafen und denkst dir, was? Welche was?
Nicht mal Zug, gar nichts.
Ich kann jetzt nicht alle Nationen hier beleidigen, aber... Da glaubst du nicht, dass du in Deutschland bist. Da bist du woanders, wo es nicht so schön ist. Das sage ich jetzt ganz diplomatisch.
Egal. Ich hoffe, du musst dort danach nie wieder hin, nach Gelsenkirchen.
Na.
Keine Kämpfe mehr dort.
Aber sag niemals nicht schon, ich habe schon einmal gesagt, ich werde nie wieder nach fucking Gelsenkirchen. Schau, wo ich jetzt wieder bin. Ich darf das Schicksal nicht herausfordern, Silvana. Du kannst nicht sagen, Also deswegen, Fluch von Gelsenkirchen, wird in Gelsenkirchen gebrochen, 20. Mai, GMC.
Wir werden alle zuschauen, wir freuen uns. Bleibt sicher cool. Wir wünschen da ganz viel Erfolg, aber wir hören uns da vorne.
Ja, wir müssen ja im April noch Fight Report machen.
Oh yes.
Wir können ja nicht die Arbeit niederlegen.
Das stimmt. Aber wenn du gesagt hast, du verschiebst alles.
Podcast aufnehmen, ich meine, ich weiß nicht, wie sich das die Leute vorstellen, ist für mich jetzt nicht so viel Arbeit.
Ich muss ja nicht, ich für mich ist mehr Arbeit.
Ich sitze hier einfach nur, ich schaue die Kämpfe sowieso meistens, dann mache ich mit ein paar Notizen, dann rede ich ein bisschen Unsinn. Das ist nicht der härteste Job, den ich so mache, also ist okay.
Wenn es der Rainer jetzt hört und sich denkt, Alter, dafür bin ich 3 Stunden länger im Gym geblieben.
Ja, der soll nicht herumweinen.
Das hat Michelle gesagt. Ciao, ich finde das super. Ciao.
Ciao.
Ciao, Michelle. Alles Gute, bis ciao, bald.
Bis bald.
Danke. Das war Podcast-Folge 103, Fight Report Nummer 24 mit Michael Reisch. Nächste Woche ist schon wieder April. Neues Monat, neue Themen und hoffentlich neue Gäste. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.